zwischen Hamburg und Haiti.
Feilschen und handeln, stöbern und bummeln, das geht besonders gut auf Märkten. Auf Flohmärkten, Wochenmärkten oder Basaren. Und die gibt's überall auf der Welt. Märkte erzählen viel darüber, wie Menschen leben, was sie essen und womit sie handeln. In unserer heutigen Ausgabe von Zwischen Hamburg und Haiti führt uns unsere Reise in die Südsee, auf einen Wochenmarkt der Insel Tahiti. Wir schauen uns den Basar in Alt-Delhi genauer an und wir flanieren über den Ismailowski-Markt in Moskau. Im Studio begrüßt sie Claudia Sache. Tahiti. Allein der Name der Südseeinsel ruft Klischeebilder von tropischen Palmen, weißen Sandstränden und türkisklarem Wasser hervor. Aber auch im Paradies müssen die Menschen Geld verdienen, wie auf dem Markt in Tahitis Hauptstadt Papeete, und das jeden Tag. Unweit des Hafens mit den Segelbooten, Frachtschiffen und Kreuzfahrtriesen liegt die zweistöckige Markthalle, mitten in den engen Straßen der Stadt. Charlotte Horn war dort.
Schon früh am Morgen schallt Musik aus den Lautsprechern in die Markthalle von Tahitis Hauptstadt Papeete. Isabelle Paufay hat dafür keine Ohren. Die Tahitianerin steht hinter ihrem Stand mit kunstvollen Blumengestecken. Mit geübtem Blick stutzt die 48-Jährige verschiedene Schnittblumen zurecht und arrangiert sie mit ihren kräftigen Fingern in der Steckmasse. Um die Hüfte hat sie einen schwarz-weiß gemusterten Pareo gewickelt. An den Füßen, wie überall in Französisch-Polynesien, Flipflops. In großen Wassereimern stehen um sie herum all die farbintensiven, exotischen Blumen Tahitis, wie die aufgefächerte Strelitzie, die sie hier Paradiesvogel nennen. Man muss die Blumen lieben, sagt Isabelle.
Aimer les fleurs. Il faut aimer les fleurs. Il n'aime pas les fleurs, tu peux pas faire un bouquet. Et voilà.
Isabelle ist mit ihren Schwestern zwischen den Blumen groß geworden. Ihr tahitianischer Vorname, Heitiare, bedeutet passenderweise Blumenkrone. Mittlerweile betreiben sie mit 3 Generationen den Marktstand. In Papeete sind sie bekannt für ihre dekorativen Gestecke. Vor allem männlichen Kunden hilft Isabelle bei der Auswahl.
Ich schlage immer Blumen vor, die lange halten, weil ich weiß, dass ihre Frauen das mögen. Also mache ich den Strauß so, dass er ihren Frauen gefällt.
Vor der Markthalle sitzen vor allem ältere Frauen und reihen die strahlend weißen Tiare-Blüten zu einer Kette oder einem Haarkranz zusammen. Die Insulaner, Frauen wie Männer, tragen die unverkennbare Blüte auch ohne Anlass hinter dem Ohr. Wer sie rechts trägt, ist vergeben. Linksträger sind auf der Suche. Auch Flo Annie am Stand nebenan hat eine Blüte im Haar. Sie deckt gerade die Tücher über ihren Waren auf. 52 Jahre ist sie und verkauft vor allem Souvenirs. Das Monoi-Körperöl der Tiare-Blüte, Ketten mit der schwarzen Tahiti-Perle oder kleinen Muscheln und traditionelle Holzskulpturen von den Marquesa-Inseln. Die meisten Touristen kämen aus Deutschland oder den USA, erzählt sie. Hier auf dem Markt gefalle ihr der Kontakt zur Welt und hier sehe sie Freundinnen. Oft sei es aber auch ermüdend und heiß. Obwohl es noch früh am Morgen ist, ist es schon extrem schwül in der Markthalle. Dank der offenen Bauweise mit den 3 Eingängen und Gitterwänden zieht immer wieder ein kleiner Luftzug durch. Etwas vom Markt entfernt sitzt eine Gruppe Musiker vor einem Einkaufszentrum im Schatten. Mit Ukulelen, Gitarren und selbstgebastelter Rassel aus einem Holzstab mit Kronkorken. Wenn ein Kreuzfahrtschiff im Hafen liegt, spielt die Gruppe für die Touristen auch direkt vor der Markthalle. Die Musik ist auch noch etwas am Osteingang zu hören. Dort sitzt wie jeden Tag Therese Hitia mit ihrer Schwester. Die 81-Jährige ist eigentlich pensioniert, doch das Markttreiben findet sie spannender, als zu Hause zu sitzen. Und so bleibe sie in Form, erzählt sie schmunzelnd.
J'aime bien venir ici travailler, j'aime pas rester à la maison. Comme ça, je suis en forme.
Jetzt zur Mittagszeit verkauft sie thaisianische Gerichte zum Mitnehmen. Unter anderem mit der Brotfrucht Uru und der Wurzel Taro, gekochtem Fleisch mit Reis und der Süßspeise Poe, eine Art Bananenpudding. An einen Moment erinnert sich Therese besonders, als der französische Präsident François Hollande bei seinem Besuch auf Tahiti auch über den Markt spazierte.
Nein, leider ist er nicht zu unserem Stand gekommen. Darüber bin ich wirklich enttäuscht. Es sah alles sehr hübsch aus hier. Alles war geschmückt mit Blumen. An einem Stand hat der Präsident auch Poe probiert. Ich glaube schon, dass es ihm hier gefallen hat.
Ja, Mama, ja. Auch ihr Neffe Teddy Tetopata hatte den Besuch des Präsidenten erlebt. Am Stand gegenüber verkauft er an diesem Tag frischen Thunfisch und hellrote ganze Doraden, die sein Bruder gestern in der Lagune gefangen hat. Doch für einen guten Fang muss er immer weiter hinausfahren. Die große Makrele, den Mahi-Mahi, gäbe es immer seltener.
Im Moment werden die Fische immer kleiner. Mittlerweile gehen alle jeden Tag fischen, daher kommt das. Früher gab es noch viel Fisch und im Moment geht es noch, aber irgendwann wird es aufhören.
In einer Schale vor sich vermengt Teddy kleingeschnittenen Thunfisch mit ein wenig Essig und Kokosmilch. Fertig ist Poisson Cru. Der rohe Fischsalat ist weit verbreitet im Pazifik und auch auf Tahiti sehr beliebt. Die frische Kokosmilch hat er vom Stand gegenüber geholt. Ein paar Meter entfernt führen zwei Rolltreppen auf beiden Seiten der Halle in die erste Etage. Hier reihen sich vor allem Kunsthandwerkgeschäfte aneinander, mit Pareos oder der schwarzen Tahiti-Perle im Schaufenster. Etwas versteckt am Ende eines Flures gehört der Markt ganz den Tätowierern. In einem Laden sitzt Angeline Taurua und verfolgt ruhig die dünne Nadel auf ihrem linken Unterarm. Wie ein Band zieht sich die dunkle Tinte um ihren Arm. Der Tätowierer fährt konzentriert die Vorzeichnung ab. Ihr Ehemann sitzt auf dem Stuhl daneben. Erst vor wenigen Tagen haben sie nach 18 Jahren geheiratet. Ihr erstes Tattoo soll diesen besonderen Moment verewigen, erzählt die 40-Jährige und erklärt die traditionellen polynesischen Muster.
Das hier sind unsere drei Kinder. Das ist das Symbol unserer Hochzeit. Daneben die Sonne für meinen Vater und der Mond für meine Mutter. Damit sind sie immer nah bei uns und das ist die Familie. Und hier unten, das sind die Tupuna, unsere Vorfahren.
Schon seit jeher ist ein Tattoo in Französisch-Polynesien mehr als nur ein bloßer Körperschmuck. Die Künstler sind weltweit bekannt für ihre markanten, symbolträchtigen Muster. Gerade in Tahitis Hauptstadt sei die Konkurrenz hoch, erzählt der Tätowierer. Zurück bei Blumenhändlerin Isabelle. Kurz vor Feierabend kauft eine Kundin noch einen Strauß. Isabelle ist geschafft. Seit 3 Uhr morgens ist sie wach und den ganzen Tag auf den Beinen, bei dieser Hitze. Der Regenschauer gerade bringt auch keine Erfrischung. Zum Wachbleiben hilft nur Kaffee. In einer kleinen Schüssel gießt sie das Instantpulver mit Wasser aus der Thermoskanne auf. Und dann erzählt sie noch, wie sie von den Touristen ein bisschen Deutsch gelernt hat. Ist ja gut fürs Geschäft.
Wenn ich ihnen den Strauß gebe, sage ich Mururu, also Danke auf Tahitianisch. Und dann frage ich immer, was heißt Danke in ihrer Sprache?
Oui, danke schön, danke schön. C'est ça? Ah, ben voilà.
Charlotte Horn hat den tropischen Markt von Papeete besucht. Auf den Straßen der indischen Hauptstadt Neu-Delhi herrschen oft Verkehrschaos und ein mordsmäßiges Getümmel. Noch intensiver ist es auf dem Bazar in der Altstadt, dem Chandni Chowk in Old Delhi. Der wurde im 17. Jahrhundert von einer Prinzessin angelegt, rund um ein Wasserbassin, in dem sich nachts der Mond silbern spiegelte. Heute ist der Bazar vor allem ein geschäftiger Großhandelsmarkt, auf dem sich Kleinhändler aus der Umgebung versorgen. Aber natürlich bekommt man auch Alltagsgegenstände wie Handys, Süßigkeiten oder Fake-Handtaschen. Viele fahren auch einfach nur zum Essen dahin oder zum Beten. Bettina Weitz ist über den Chandni Bazar in Delhi geschlendert.
Silbern soll sich der Mond in dem achteckigen Wasserbecken gespiegelt haben, das das Herzstück des Chandni Chowk war, des Marktes von Alt-Delhi. Darauf führen manche dessen Namen zurück. Chandni Chowk heißt Silberplatz. Im 17. Jahrhundert hat eine Prinzessin, Tochter des mächtigen Großmoguls, persönlich die Anlage direkt vor der Herrscherburg in Auftrag gegeben. Mit einer eleganten Karawanserei und duftenden Gärten inmitten großzügiger Stadtpaläste mit weitläufigen Innenhöfen. Inzwischen ist das achteckige Bassin dem Erdboden gleichgemacht worden. An seiner Stelle drängeln sich staubige Autos, Rikschas, Mopeds, gelbe Tuk-Tuks mit grünem Dach und Passanten, von denen manche Säcke und Kisten auf den Köpfen transportieren. Heute umfasst der Markt nicht nur den einstigen Platz der Prinzessin, sondern auch die Gassen im weiten Umkreis. Viele Gässchen sind so eng, dass das Mondlicht keine Chance mehr hat, durchzudringen. Zudem ist der Himmel durch ein Gewebe von Stromleitungen verhängt. Autos passen hier nicht durch. Das ist die Chance von Männern wie Muhammad Ali und ihren Lastenfahrrädern.
Wenigstens kann ein armer Mann hier seinen Magen füllen und sein Brot verdienen.
Der drahtige 51-Jährige stammt aus dem bitterarmen Nordosten Indiens. Jemand aus seinem Dorf hat ihn vor über einem Jahrzehnt nach Delhi mitgebracht. Er schuftet von morgens 9:30 bis nachts 9:30 und verdient dafür knapp 7 €. Wenn es ein besonders guter Tag ist, sagt er. Sein großer Wunsch?
Die Regierung sollte einen Unterstand für uns Lastenfahrer bauen. Ich kann mich nirgends hinsetzen, um mich mal auszuruhen.
Jeder Quadratmeter in Alt-Delhis Markt ist vergeben. Selbst auf den schmalen Trottoirs sind Decken ausgebreitet, auf denen Händler Vorhängeschlösser, Mangos oder Manga-Comics feilbieten. Einige der edlen Stadtpaläste stehen noch, aber sie sind meist bis zur Unkenntlichkeit in viele winzige Geschäfte unterteilt. Ihre Verandas mit den raffinierten steinernen Arabesken verschwinden hinter schiefhängenden Plastikschildern, die Kochgeschirr anpreisen, Seidenkleider, günstige Pilgerreisen, Fettgebackenes oder 2 Schmuckstücke für den Preis von 1. Generell gilt auf dem Markt von Alt-Delhi, wer mehr kauft, zahlt pro Stück weniger. Es ist ein Großhandelsmarkt. Raj Shamat ist ein typischer Kunde. Er ist Lebensmittelhändler und wohnt in einer Stadt, die über 150 Kilometer entfernt ist. Alle 2 Wochen setzt er sich in einen Zug, fährt 5,5 Stunden, um den Bazar von Alt-Delhi zu besuchen.
Hier bekommt man Dinge, die man in der Nähe meiner Heimatstadt nicht kaufen kann.
Hervorragende Cashews zum Beispiel. In einer Gasse des Marktes reihen sich rund 50 Fachgeschäfte aneinander, die ausschließlich diese Nüsse verkaufen. Jede Saison fahre er einmal auf die Plantagen, berichtet ein Händler. Eine weite Reise. Die Nüsse kommen aus dem Osten und Süden des Subkontinents. Raj Shamat geht von einem zum anderen, prüft mit fachmännischem Blick die Form der Nüsse, steckt hier und da eine in den Mund, kaut, schmeckt.
Die sind gut.
Die kauft er. Einen Eimer voll. Damit steigt er am Abend wieder in den Zug und fährt stundenlang zurück nach Hause. Er kauft die Nüsse für umgerechnet 10 Euro und wird sie für 11 Euro verkaufen können.
Das lohnt sich schon. In Indien ist das der Top-Markt. Hier bekomme ich den besten Preis und die beste Qualität.
Eine Gasse weiter reizen die Düfte von 1001 Gewürzen die Nasen. Wieder eine Gasse weiter sind alle Arten von Mohn zu haben. Hinter dem Gewimmel steckt eine strenge Ordnung. Jede Warengruppe hat ihren Platz. Es gibt den Basar für Schreibwaren, den Basar für Schmuck, den für Autoteile, den für Computerzubehör und so weiter. Immer mehr Konkurrenz für die Händler auf dem Markt von Alt-Delhi sind der Online-Handel und die großen Handelsketten. So schwärmt zwar der Lehrer Masur Umid Khan, der mit seiner Familie von einem anderen Stadtteil hergekommen ist, von Alt-Delhis Markt.
Er ist der Pulsschlag von Delhi.
Aber wenn er an sich hinunterblickt, sieht er nur Kleider, die nie hier gehandelt wurden.
This is from Reebok Showroom.
Er hat sie in den glitzernden Einkaufszentren in den neuen Stadtteilen Delhis gekauft.
Trouser is Adidas.
Mit dem Markt von Alt-Delhi hat er nur zu tun, wenn er mit Verwandten vom Land auf Besichtigungstour geht oder zum Beten in die Jama Masjid. Das fühle sich gut an, sagen seine Frau und er. Die Jama Masjid ist die größte Moschee Indiens und eine der großen der Welt. Und sie liegt mitten im Markt. Zum Beten kommen außerdem Hindus, Jainer, Buddhisten, Sikhs und Christen auf den Markt von Alt-Delhi. Sie alle haben Tempel bzw. Kirchen dort. Harman, Kalika und Lavika beten zwischen anderen Sikhs. Dann ziehen sich die 23-Jährigen die Tücher wieder von den sorgfältig gestylten Haaren und gehen in ein Restaurant. Eines, das neu eröffnet hat. Ein Politiker hat einen der alten, verfallenden Stadtpaläste gekauft und renovieren lassen. Jetzt werden im Innenhof und unter den zierlichen Arkaden erlesene Speisen gereicht und im silbrigen Mondschein Konzerte gegeben.
Wir kommen sonst nur alle Jubeljahre mal auf diesen Markt, weil wir eher westliche Kleidung tragen, aber wir haben viel von diesem renovierten Stadtpalast gehört, über seine Atmosphäre und die Veranstaltung. Und dann wollten wir uns das mal ansehen.
Selbst ein kleiner Imbiss kostet mehr, als ein Lastenfahrradfahrer an einem guten Tag verdient. Aber die drei Damen können es sich leisten und sind begeistert von der neuen Perspektive für den alten Markt.
Und das mitten in dem ganzen Verkehrschaos. Das gefällt uns sehr.
Between all this chaos, we really liked.
Bettina Weitz berichtete vom Markt in Neu-Delhi. Eines sollte man drauf haben, wenn man zum Ismailowski-Markt in Moskau fährt. Handeln. Dort gibt es nicht nur Souvenirs wie die berühmten Matrioschka-Püppchen und russische Fellmützen, sondern auch Devotionalien aus der Zeit der Zarendynastie und des Sowjetregimes. Zum Beispiel voll funktionsfähige Kalaschnikows, blecherne Orden oder alte Uniformjacken. Ein Bummel über den Markt ist wie eine Zeitreise durch die verschiedenen Epochen russischer Geschichte. Bernd Großheim war dort.
Der Kreml von Ismailowo in Moskau springt einem quietschbunt entgegen. Selbst wenn man noch ein paar hundert Meter entfernt an der Metrostation Partisanskaja ist. Wie eine Art russisches Disneyland wirkt dieser Nachbau einer historischen Burganlage. Dem Kreml zu Füßen liegt eine Institution für Russen und für Ausländer, der Ismailowski-Markt. Der Ismailowski-Markt im Nordosten der russischen Hauptstadt ist mit seinen Holzbuden, seinen vielen Dächern, Treppen, Gängen und Gassen, Häuschen und Hallen eine riesige Fundgrube. Von den typisch russischen Matrioschkas, den bauchigen Holzpüppchen, von denen man gefühlt immer noch eine mehr aus der anderen zaubern kann, über Tischtücher, Bärenfelle und Antiquitäten gibt es auf diesem Markt alles. Dmitri Agapitov bereitet alte Holzschalen, Schaufeln, Gefäße und andere Küchenutensilien auf. Bunt sind sie, bemalt von Dmitri, doch sind es nicht unbedingt die typisch russischen Farben, nicht die typisch russischen Motive, die sich auf den alten Holzgeräten finden. Die Schaufeln, Löffel und Kisten haben eine ganz eigene Ästhetik und das ohne kitschig zu wirken.
Das hier ist ein Schwingbrett. Die Leinpflanze, also der Flachs, trocknete und wurde hart. Zuerst wurde sie geknetet und danach blieben Fasern übrig. Um diese harten Fasern rauszuschlagen, benutzte man dieses Gerät.
Die meisten Utensilien stammen aus dem 19. Jahrhundert, sagt Dmitri. Leute rufen ihn an, wenn sie so etwas finden, oder er geht vor allem im Norden Russlands selbst auf die Suche.
Hier, das ist sogar ein wenig angebrannt, stand wohl zu nah am Ofen. Mit diesen Dingern, die wie riesige Haarbürsten aussehen, hat man früher Beeren gesammelt, fast wie ein Mähdrescher. Man hat die Bürsten von unten durch die Sträucher gerissen und die Beeren dann in diesem Gerät auf dem Rücken gesammelt. Danach hob man das Teil an. Schauen Sie, die Beeren fielen in den Eimer und die Blätter blieben übrig.
Viele Russen, aber vor allem viele Russinnen, verdienen sich Geld zu ihrer Rente dazu, weil es sonst nicht reichen würde oder weil sie sich dann auch außer der Reihe mal etwas leisten können. So wie Nadja, die an ihrem Stand selbst gehäkelte Deckchen anbietet.
Ich brauche Geld für meine Kinder. Ich habe 2 Söhne, 4 Enkeltöchter. Denen habe ich Wohnungen in Moskau gekauft. Mein Mann ist gestorben. Ich lebe auf dem Land, 75 Kilometer von hier. Und ich genieße es dort.
Nadja war Sportlehrerin, erzählt sie. Schwimmen habe sie den Kindern beigebracht. Und das Häkeln. Sie selbst hat es von ihrer Großmutter gelernt. Man spürt, Nadja möchte gerne Englisch sprechen.
Ich reise sehr viel und habe mit meinem Mann 4 Jahre in den USA gelebt. Aber das war zu Sowjetzeiten, vor 40 Jahren. Und ich habe es geliebt. Aber irgendwann hat es mich hierher zurückgezogen. Natürlich haben wir eine Menge Probleme, aber da müssen wir eben durch.
Nicht weit von Nadjas Handarbeiten haben die Teppichhändler ihre Ware an stabilen Metallgerüsten aufgehängt. Riesige Teppiche werden ausgestellt. Einige sind 100 Jahre alt, sagt Uma, eine umtriebige Händlerin. Traditionelle Muster dominieren. Uma und ihr Mann kommen aus dem Kaukasus und verkaufen schon seit Jahren auf dem Ismailowski-Markt. Die russische Innenarchitektin Lisa ist Stammkundin. Immer wieder findet sie Dinge für sich und ihre Kunden.
Sehr schöne Kissen haben Sie da. Wir haben schon welche gekauft. Die gefallen uns sehr. Vielleicht können Sie mir ein spezielles nähen. Wir brauchen eine bestimmte Größe. 70 x 75 und 15 cm breit.
Der Ismailowski-Markt ist nicht nur eine Touristenattraktion. Da ist sich Lisa sicher. Es kommen genauso viele Russen her. Lisa ist fast jede Woche da. Heute hat sie das Kissen bestellt und für sich selbst Silberbesteck gekauft, das sie schon monatelang gesucht hat.
Such mal bitte einen roten Tisch und tausche für die Gäste hier die Plätze. Für 2 Jungs und ein Mädel. Die da sind nur zu zweit, für die finden wir schon etwas. Es ist einfacher.
Andrei sieht aus wie ein Pirat. Er trägt einen langen Vollbart und ein Kopftuch und steht an einem Schaschlik-Grill auf dem Ismailowski-Markt. Andrei und seine Mannschaft scheinen die meistbeschäftigten Menschen hier zu sein. Eine Schaschlik-Bestellung nach der anderen kommt rein. Stammkunden werden bevorzugt auf gute Plätze gesetzt.
Ich werde für euch alles erstmal vorbereiten, damit ihr nicht warten müsst. So können wir ordentlich Zeit sparen. Wir haben immer göttliches Lammfleisch, außerdem sehr feines Kalb.
Andrés Schaschlik-Grill gilt in Moskau als einer der besten. Und der junge Mann ist Profi in Sachen Kundenbetreuung. Schon nach dem ersten Besuch denkt man, man sei mit ihm befreundet. Beim Wiedersehen strahlt Andrei und begrüßt einen überschwänglich. Der Ismailowski-Markt in Moskau. Hier hängen Ikonen mit Heiligen und Bilder von Sowjetführern nebeneinander. Hier versuchen alte, arme Moskauer, ihren Hausstand zu Geld zu machen. Neben ihnen stehen Antiquitätenprofis oder Militarierhändler, die Wehrmachtshelme, Uniformen der Roten Armee und echte Waffen anbieten. Fotografieren äußerst unerwünscht, ein grimmiges Gesicht gibt es gratis. Mittendrin hat Holzschnitzer Andrei Fomin seinen Stand. Früher habe er Soldatenfiguren geschnitzt, russische, französische.
Dann haben mich eines Tages Vertreter der NASA besucht und gebeten, einen Kosmonauten zu schnitzen, eine Figur. Damit hat es begonnen. Dann hat meine Frau gesagt, mach doch mal eine Rakete.
Als die ersten Raketen verkauft waren, begann Andrei, Satelliten zu bauen. Hinein setzte er kleine Holzhündchen in Anlehnung an Belka und Strelka, die beiden tierischen sowjetischen Weltraumreisenden. In die kleinen russisch bunt bemalten Holzraketen setzte er Kosmonauten. Einer, der dabei als Figur nicht fehlen darf, ist der erste Mensch im Weltall, Juri Gagarin.
Hier UdSSR und hier Gagarin. Und eine Rakete in der Rakete, eine kosmische Matroschka. Meine Arbeitszeit rechne ich nicht nach, es hängt von der Stimmung ab. Manchmal dauert es auch eine Woche, um ein Stück fertig zu machen. Dabei bekomme ich dafür nur 2000 Rubel. Dann arbeite ich dann praktisch für 300 Rubel am Tag.
Andrei liebt es, Leute zu überraschen mit seinen kosmischen Matrioschkas. Und er ist ein Geheimtipp auf dem Ismailowski-Markt. Viele junge und alte Weltraumbegeisterte haben bei ihm schon gekauft. Und Aufträge nimmt er auch an. Ein Japaner habe gerade 16 Raketen und Satelliten bestellt, sagt Andrei. Im Prinzip gut, aber eigentlich mag er den Zeitdruck nicht. Er habe leider nur einen Kopf und zwei Hände. Samstag und Sonntag sind die wichtigsten Tage auf dem Moskauer Ismailowski-Markt. Morgens um 10 geht es los, nachmittags gegen 4 packen die meisten schon wieder ein. Die Holzbuden leeren sich, die Holzkohle auf dem Schaschlik-Grill von Andrei kühlt langsam ab. Man sieht sich wieder vor dem quietschbunten Kreml von Ismailowo.
Großheim war auf dem Ismailowski-Markt in Moskau. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Zwischen Hamburg und Haiti. Im Team waren heute Birgit Meyer und Doris Umland. Ich bin Claudia Sarre und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.